Guten Morgen, liebe Gemeinde. So, in dem Gottesdienst haben wir schon einiges gehört von Esellinnen, von einem König, der gesalbt werden soll, mit dem Samuel gezogen ist, von einem, in der Kindergeschichte, von einem Feuerwehrmann, der ja quasi die Brücke gebildet hat zwischen der rettenden Leiter und dem Fenster, wo die Bauarbeiter nicht rausgekommen sind. Und in dieser Predigt heute Morgen will ich gerne ein Gleichnis von Jesus betrachten mit euch zusammen. Ein Gleichnis, wo es um Schafe geht, um einen Hirten, um eine Tür, um Diebe und Räuber, die in eine Schafhürde reingehen wollen. Und um das jetzt abzuschließen oder so, um diese Spannung so ein bisschen wegzunehmen, es soll um dieses Gleichnis gehen, was bestimmt auch viele kennen, um den guten Hirten aus Johannes Kapitel 10. Die ersten 6 Verse lese ich aus der Schlachterübersetzung. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dieses Gleichnis sagte ihnen Jesus. Sie verstanden aber nicht, wovon er zu ihnen redete. Jesus erzählt dieses Gleichnis den Pharisäern, den Leuten, die um ihn rumstehen, sie verstehen das Gleichnis nicht. Er vergleicht die Nation mit einer Schafhürde. Eine Schafhürde, in der es eine Tür gibt. Und auch andere Wege hinein. Und er sagt ihnen, dass es Diebe, Räuber, falsche Propheten, falsche Messias gegeben hat, die versucht haben, in diese Schafhürde hineinzukommen und die Schafe zu verwirren oder, weiß auch nicht was, Schafe zu stehlen, zu rauben, zu verwirren. Das Problem war, diese Messias, diese Diebe, diese Räuber sind auf einem falschen Weg, auf einem Weg, der nicht von Gott vorgesehen ist, wollten sie in diese Schafhüde rein, nicht durch die Tür. Und Jesus erzählt diesen Pharisäern ganz bewusst, denke ich, dieses Gleichnis, weil es im Alten Testament bereits Verheißungen auf einen guten Hirten gegeben hat. Und eigentlich müssten die Pharisäer es merken und sie müssten erkennen, dass Jesus aus dem Geschlecht Davids, in dem sich alle Verheißungen aus diesem Alten Testament erfüllt haben, dass Jesus dieser gute Hirte ist, von dem er auch in diesem Gleichnis hier redet. Aber sie verstanden nicht, wovon er zu ihnen sprach. Verheißen wurde ein guter Hirte bereits in Hesekiel 34, Vers 23. Da sagt der Prophet, durch Gottes Stimme gesagt, ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der soll sie weiden, und der soll ihr Hirte sein. Wir haben von diesem Jesus auch schon gehört, dass er heute noch Menschen rettet und er spricht heute noch ganz direkt zu dir. Und ich hoffe, dass er auch durch diese Gedanken, die ich weitergebe, auch gerade durch sein Wort, wenn wir jetzt noch weiterschauen wollen, Jesus erklärt nämlich dieses Gleichnis nochmal. Und ich wünsche mir und mein Gebet ist es, dass er durch diese Worte auch direkt zu deinem Herzen spricht. Um diese Predigt ein bisschen zu gliedern, habe ich mir 3 Punkte überlegt. Der erste Punkt ist, von einem Hass auf Sünde hin zur Freude an Gott. Danach will ich einen zweiten Punkt nehmen, das Vertrauen auf seine Verheißung. Und zuletzt eine Sehnsucht nach Heiligkeit in der Herde Gottes. Zuerst von einem Hass auf Sünde hin zur Freude an Gott. Das Vertrauen auf seine Verheißung und eine Sehnsucht nach Heiligkeit in der Herde Gottes. Was meine ich mit einem Hass auf Sünde hin zur Freude an Gott? Aus diesem Gleichnis haben wir es schon ein bisschen, kann man es schon erahnen, was ich damit meine. Die Schafe, die hören auf die Stimme des Hirten. Auf die Stimme des Fremden hören sie nicht. In Vers 5 steht das ganz klar. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm. Und diese Flucht, diese Flucht soll uns auch bewegen, dass wir vor der Sünde fliehen, dass wir die Sünde hassen und dass wir eine Freude an Gott entwickeln. Warum fliehen diese Schafe? Können wir uns wahrscheinlich gut vorstellen. Wahrscheinlich sind die wenigsten von uns Hirten, aber wenn man jetzt in so eine Schafhöhle gehen würde, die wenigsten von uns würden die Schafe auch zu sich heranlocken können, sondern ich denke, wenn wir jetzt in irgendeine beliebige Schafhöhle reingehen würden, die Schafe würden weglaufen, weil sie uns nicht kennen, weil sie unseren Geruch nicht kennen, weil sie unsere Stimme nicht kennen, weil sie einfach den Hirten anders erleben. Und wir haben auch keinen Schlüssel, wir können auch nicht durch die Tür reingehen. Wahrscheinlich würden wir irgendwie über den Zaun klettern müssen. Und das ist auch ein Weg, der nicht der richtige Weg ist. Und Schafe, die fliehen. Sie können zwischen den verschiedenen Stimmen unterscheiden. Sie merken es, ob es ein Fremder ist, ein Hirte, der sie ruft. Sie merken, wo er hineinkommt, ob es ein Dieb ist oder ein Räuber. Lasst uns einen Hass auf Sünde entwickeln, dass wir wirklich das auch unterscheiden lernen, wer zu uns spricht, welche Stimmen uns umgeben und dass wir wirklich dem Fremden und dem Bösen entfliehen, dass wir wirklich auch, wenn es sein muss, weglaufen, wenn Versuchungen uns plagen oder wenn der Dieb zu uns kommt und uns irgendwie verführen will. Und Verführung, damit hat die Bibel angefangen. Damit sind Adam und Eva im Garten Eden gefallen. In 1. Mose Kapitel 3, Vers 1, auf einer der ersten Seiten der Bibel, da lesen wir von einer trügerischen, listigen Stimme. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und diese listige Stimme sprach zu der Frau, zu Eva, und Eva dann später auch zu Adam. Und sie sind nicht weggelaufen. Sie haben dieser Stimme ein Gehör gegeben. Die Schlange sagt, ist auch ganz listig, wie sie vorgegangen ist, wenn man sich das mal ganz genau anguckt. Sie sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sagt die Schlange zu der Frau. Und ja, die Frau, die spricht zurück und sagt, Gott hat das nicht gesagt. Er hat gesagt, wir dürfen die Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Und wir wissen, wie es weitergegangen ist in diesem Gespräch. Versucht und verführt die Schlange Eva und letztendlich essen sie von dieser Frucht und versündigen sich somit gegen Gott. Und aufgrund Gottes Gerechtigkeit und seiner Heiligkeit muss er sie aus dem Garten hinauswerfen, weil sie sich versündigt haben und weil sie nicht mehr in dieser reinen Beziehung zu Gott leben. Wenn uns Versuchungen plagen, wenn wir eine fremde Stimme hören in unserem Leben, fremde Gedanken oder Dinge, die nicht mit Gottes Heiligkeit übereinstimmen, will ich uns ermutigen, davor zu fliehen. Und wenn es sein muss, wirklich wegzulaufen. Wirklich wegzugehen, umzudrehen. Versuchen können vielfältig aussehen. Und viel passiert auch im Geist. Dann unseren Geist zu verschließen, mit heiligen Sachen zu füllen, mit guten Sachen zu füllen, die uns davon wieder wegbringen. Und ein ganz guter Weg, das zu tun, ist es, Gottes Wort besser kennenzulernen. Und so wie Jesus in der Wüste versucht wurde, konnte er mit Gottes Wort diesen Versuchungen widerstehen und dem Teufel jedes Mal ganz genau das so auch sagen, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und der Teufel, der wich von ihm. Zurück zum Gleichnis von den Schafen und dem guten Hirten. In Johannes 10. Jesus erklärt das den Pharisäern und allen, die herumstanden. Er sagt, alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Die Pharisäer müssen wissen, was Jesus gemeint hat mit alle, die vor mir kamen und wo er von den falschen Hirten spricht. Weil bereits den Propheten im Alten Testament wird da tadelt Gott solche falschen Hirten, die die Herde falsch geweidet haben. In Jeremia 23, Verse 1 bis 3, da spricht Gott ein sehr hartes Wort gegen sie. Wehe den Hirten, welche die Schafe meiner Weide verderben und zerstreuen, spricht der Herr. Darum, so spricht der Herr, der Gott Israels, über die Hirten, die mein Volk weiden: Ihr habt meine Schafe zerstreut und versprengt und nicht nach ihnen gesehen. Siehe, ich werde an euch die Bosheit eurer Taten heimsuchen, spricht der Herr. Und ich selbst werde den Überrest meiner Schafe sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie versprengt habe. Und ich werde sie wieder zu ihren Weideplätzen bringen, dass sie fruchtbar sein und sich mehren sollen. Gott tadelt die Hirten, diese falschen Hirten, die Diebe und Räuber, für das, was sie getan haben. Und er sagt, er wird sich selbst darum kümmern, dass die Schafe wieder gesammelt werden. Und wie wir es auch vorhin schon gelesen haben, er selbst wird seinen Knecht David, und damit ist gemeint Jesus, senden, der diese Schafe wieder und der uns wieder unter sich sammelt. In dem Propheten Hesekiel, da spricht Gott etwas genauer, welche Aufgaben genau die Hirten verfehlt haben. Hesekiel 34, Verse 2 bis 6. So spricht Gott der Herr: Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Die Hirten sollen die Herde weiden. Das Fette verzehrt ihr, mit der Wolle bekleidet ihr euch, das Gemästete schlachtet ihr, aber die Herde weidet ihr nicht. Das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verscheuchte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, sondern mit Gewalt und Härte herrscht ihr über sie. Und so haben sie sich zerstreut, weil sie ohne Hirten waren und sind allen wilden Tieren des Feldes zum Fraß geworfen und haben sich zerstreut. Auf allen Bergen und hohen Hügeln irren meine Schafe umher. Und über das ganze Land sind meine Schafe zerstreut, und niemand ist da, der nach ihnen fragt, und niemand, der sie sucht. Das ist die Situation zur Zeit des Propheten Hesekiel, wo Gott die untreuen Hirten des Volkes Gottes tadelt, sie ermahnt, weil sie ihren Aufgaben nicht nachgekommen sind. Die Schafe haben sich zerstreut, und ich will noch einmal daran erinnern: Achten wir auf die Stimmen, die uns umgeben? Hören wir auf die Stimme des guten Hirten? Kennen wir die Stimme? Und fliehen wir vor der Stimme des Fremden? Und wenn du die Stimme des guten Hirten noch nicht kennst, dann ist es, haben wir ja heute auch schon so miterlebt, es ist noch immer die Zeit, dass wir zu ihm kommen können und dass wir uns wieder sammeln können unter seine, ja, in seine Herde, dass wir da wieder reinkommen können und dass er uns wieder gesund macht, heil macht und wieder in diese Gottesbeziehung zurückführt, aus der der Mensch herausgerissen worden ist durch Sünde. Wir haben über die falschen Hirten gelesen, aber noch viel wichtiger ist es, finde ich, über den wahren Hirten zu lesen. Über die Eigenschaften, die der wahre und der gute Hirte Jesus hat und das, was er uns auch verspricht. Und dazu will ich wieder zurück zu dem Text aus Johannes 10, wo Jesus es selbst sagt, was ihn auszeichnet. Er erklärt dieses Gleichnis den Pharisäern und auch den Jüngern und die übrigen, die da rumstehen. Und in Vers 14 sagt er diesen Vers, der auch bestimmt gut bekannt ist, Johannes 10, Kapitel 14: Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Jesus ist der gute Hirte. Er sagt selbst über sich aus, er wird auch in der Schrift, ja, durch die erfüllten Verheißungen aus dem Alten Testament so bezeugt, von seinen Jüngern gesehen, von Johannes dem Täufer auch so beglaubigt, von Gott selbst auch eingesetzt bei seiner Taufe, er auch öffentlich durch diese Taube, die auf ihn herabkommt. Jesus ist der Messias, er ist der gute Hirte. Und er geht seine Schafhürde voran und er kümmert sich auch um die Seinen. Im Gleichnis, im Vers 2, Er ist der Hirte, der durch die Tür hineingeht. Die Tür, die Gott vorbereitet hat. Der Weg, den Gott vorbereitet hat. Durch diesen ist er gegangen. In Vers 3, er ruft seine eigenen Schafe beim Namen. Er kennt jedes Einzelne. Und wenn eins krank ist, wenn eins verloren geht, wenn eins verirrt ist, dann sucht er es, weil er es kennt. Er kennt dich genau beim Namen. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Kennst du die Stimme des guten Hirten? Vertraust du blind, Jesus blind? Gehst du ihm? Folgst du ihm nach? In der Parallelstelle aus Hesekiel 34 verheißt Gott noch etwas genauer. Und durch den Propheten wird das etwas genauer beschrieben, was der Hirte alles für Eigenschaften hat und was Gott auch tun wird. Ab Verse 11 bis 16 in Hesekiel 34. Denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte seine Herde zusammensucht an dem Tag, da er mitten unter seinen zerstreuten Schafen ist, so will ich mich meiner Schafe annehmen und sie aus allen Orten erretten, wohin sie zerstreut wurden an dem Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Und ich werde sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern zusammenbringen und werde sie in ihr Land führen. Und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und allen bewohnten Gegenden des Landes. Auf einer guten Weide will ich sie weiden. Und ihr Weideplatz soll auf den hohen Bergen Israels sein. Denn dort sollen sie sich auf einem guten Weideplatz lagern und auf den Bergen Israels fette Weide haben. Ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Gott der Herr. Das Verlorene will ich suchen und das Verscheuchte zurückholen und das Verwundete verbinden. Das Schwache will ich stärken, das Fette aber und das Starke will ich vertilgen. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Bei Jesus bist du an der richtigen Adresse. Er ist der gute Hirte, der Hirte, der sein Leben für die Schafe gibt. Und dass auch wirklich wir direkt gemeint sind, das lesen wir auch zum Beispiel im 1. Petrusbrief. Da sagt er in Kapitel 2, Vers 25, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen, jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Herrn und Hirten, zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Ich hoffe, durch diesen Punkt ist das nochmal so deutlich geworden, dass wir einen Hass, eine Abneigung gegen Sünde entwickeln und dass wir eine Freude an Gott bekommen und dass wir auch diese Freude in uns haben, dass wir Jesus nachfolgen als guten Hirten. Als nächsten Punkt, der ist Vertrauen auf seine Verheißungen. In diesem Gleichnis, in Johannes 10, gibt uns Jesus eine Verheißung. In der Bibel finden wir viele Verheißungen, die wir so lesen können und auf die wir vertrauen dürfen. Weil wenn Gott eine Verheißung gibt, dann hält er sie auch ein. Und er steht zu seinem Wort. Und diese Verheißung Gottes ist immer eine sichere Zusage, worauf wir uns wirklich fest gründen können. Und wenn wir Versuchung erleben, dann hilft mir das in meinem persönlichen Leben ganz oft, dass ich diese Verheißungen auch kenne und dass ich mich auch darauf stützen kann und sagen, Gott, du hast verheißen. Und dass ich das wissen kann, dass Jesus und dass Gott Dinge verheißen hat, die er in meinem Leben tun wird, wo er mich bewahren wird und wo er mich schützen wird. Und eine dieser Verheißungen, in diesem Gleichnis, Jesus auch sagt, ist in Vers 7 und auch in Vers 9. In Vers 7 steht, da sprach Jesus wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wenn wir diese Worte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, in den Evangelien finden, da sind es immer Aussprüche Jesus, die ihm besonders wichtig sind, die er nochmal ganz besonders betonen will. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Jesus ist der Weg, durch den wir gehen können, durch den wir den freien Zutritt zum Vater haben. Das ist eine Verheißung, auf die wir uns stützen können. Wenn wir zu Jesus kommen, dann ist er die Tür, die uns zu Gott bringt, die uns wieder in diese Beziehung und in diese Vater-Kind-Beziehung mit Gott bringt. In Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Das ist eine Verheißung, auf die wir uns stützen dürfen. In Jesus finden wir Rettung, in ihm finden wir Zuflucht und Heil. Durch ihn kommen wir wieder zurück zum Vater, er ist die Tür. Wenn wir durch ihn gehen, werden wir gerettet, wir haben die Rettung. Wir werden ein- und ausgehen und Weide finden. Wir haben eine Zuflucht und in ihm finden wir das Heil. In Epheser 2, Vers 18 betont Paulus das nochmal in diesem Brief, wo er über Juden und Heiden spricht. Und er sagt, denn durch ihn, durch Jesus, haben wir beide, die Juden und die Heiden, alle Menschen, den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Und in Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus selbst, Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich möchte ja das auch noch mal so kurz zusammenfassen. Wer an Jesus glaubt, er wird gerettet werden und er wird Gemeinschaft haben mit Gott. Wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, dann stellt er in diesem Abschnitt auch einen Absolutheitsanspruch. Er sagt, ich bin die einzige Tür. Es gibt keine anderen. Er spricht von Dieben und Räubern, die versuchen, auf anderen Wegen hereinzukommen. Aber er sagt, ich bin die Tür. Und wenn wir uns nach dieser Beziehung zu Gott suchen, dann ist er die einzige Tür. Und alle anderen Wege werden ausgeschlossen. Nur durch Jesus finden wir Rettung. Und nur in Jesus finden wir das Leben. In Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und um zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Und das ist doch eine wunderbare Verheißung und eine wunderbare Zusage von Jesus. Er ist gekommen, damit er uns das Leben geben kann und dass wir dieses Leben im Überfluss haben. Und Überfluss bedeutet wirklich Überfluss, dass es überfließt und er uns geben wird, mehr als wir jemals verbrauchen können und mehr als wir auch überhaupt fassen können. Wenn wir uns an letzte Woche erinnern, an diesen Vergleich mit der Sonne, wie viel Licht und Wärme die Sonne ausstrahlt in alle Richtungen. Und so viel, würden wir sagen, wird vergeudet von dieser Energie, die die Sonne verstrahlt, weil wir auf dieser Erde ja nur einen kleinen Bruchteil davon benutzen. Die Erde, die steht in so einem kleinen Winkel zur Sonne. Aber Gott, der hat genug. Und das können wir auch aus der Beobachtung aus der Natur lernen. Er hat genug und er spart nicht. Und wenn er uns das Leben gibt im Überfluss, dann meint er das so. Und auf diese Verheißung können wir trauen und wir können auch dankbar sein und ihm noch den Dank dafür bringen und sagen, danke dir, dass du mir das Leben gibst, dass du mich überfließen lässt und mir so viel Gutes gibst, dass du mich zurückgeholt hast aus meiner Verirrung. Und wenn du es noch nicht erlebt hast, dann ist auch die Möglichkeit, dass du wieder zurückkommen kannst, zurück zu dem Hirten, zurück zu Gott und ihm deine Sünden bekennst und ihm um Vergebung bittest. Und er wird dir vergeben. Ich will noch einmal diesen Abschnitt aus Johannes 10, die Verse 11 bis 15 im Zusammenhang lesen. Das ist aus der Erklärung, wo Jesus dieses Gleichnis noch mal etwas genauer erklärt. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und für diese Barmherzigkeit ist es doch nur diese Barmherzigkeit, dass Jesus ein Leben für uns gibt, es ist doch nur eine angemessene Antwort, wenn wir ihm den Dank dafür geben und ihm wirklich immer wieder auch zu ihm kommen und sagen, danke dir, dass du so barmherzig zu uns bist. Hier als dritten Punkt eine Sehnsucht nach Heiligkeit in der Herde Gottes. In diesem Punkt will ich dieses Gleichnis und was Jesus erzählt etwas praktisch anwenden oder es versuchen und dass wir auch zusammen noch mal überlegen können, wie sieht jetzt ein Leben in dieser Herde Gottes aus? Wie können wir es erreichen, dass wir auch Heiligkeit ganz praktisch leben können, wenn wir in der Herde Gottes sind, wenn wir wieder zu ihm zurückgekommen sind? Und vorher will ich aber noch einmal kurz das bisherige zusammenfassen. Von einem Hass zur Sünde hin zur Freude an Gott. Die Schafe, die folgen dem Hirten nach. Die Schafe fliehen vor der Stimme des Fremden. Gott warnt uns in der Bibel sogar vor falschen Hirten. Auch gerade in der letzten Zeit wird es viele falsche Hirten und Messias geben. Es wird viel Versuchung geben. Und lasst uns fliehen vor Sünde, vor den Stimmen, die es in dieser Welt noch so gibt. Ich weiß nicht, wie das praktisch aussehen kann. Ich habe es vorhin auch schon ein bisschen versucht anzudeuten. Vielleicht heißt es wirklich, dass wir mal weglaufen müssen, wenn wir in unserem Alltag irgendwie eine Versuchung haben vor unseren Augen, dass wir uns einfach wegdrehen, dass wir uns verschließen davor und ganz bewusst sagen, nein, dass wir uns auf die Verheißung Gottes berufen und sagen, du, in Gottes Wort steht es so und so, so wie Jesus es in der Bibel getan hat. Du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Ganz hilfreich kann es sein, Verse auswendig zu lernen, Psalmen oder andere Verse aus der Bibel. Wenn es Versuchungen gibt, die immer wieder in deinem Leben kommen, vor denen du schon lange wegläufst, dann komm damit zu Gott. Hast du bestimmt schon getan. Vielleicht hilft es dir, wenn du dir Leute suchst, denen du gut vertraust, mit denen du das zusammen vor Gott als Anliegen bringst, wo ihr dann zu zweit, zu dritt darüber beten könnt, wo ihr vielleicht eine Rechenschaftsbeziehung anfangt und sagt, okay, ich weiß, dass ich damit zu kämpfen habe und ich will dir persönlich damit Rechenschaft abgeben, wenn ich wieder rein falle, dass wir zusammen darin auch wachsen können, dass Gott uns auch aus dieser Not heraustragen kann. Oder andere Wege, wie es auch in deinem Leben auch aussehen kann. Fliehe vor Versuchung. Hasse die Sünde. Freue dich an Gott. Lerne Gott immer besser kennen. Und lass dich füllen von ihm. Er wird dir Leben geben im Überfluss. Wir können uns an Gott freuen, weil er uns wirklich allen Grund zur Freude gibt. Allein, dass er uns Jesus schickt, den guten Hirten, der uns sammelt, die wir verloren waren, die wir verirrt durch die Welt gehen, der uns wieder zurückholt und uns Sinn und Hoffnung gibt und Leben im Überfluss, ein wirkliches Leben, wo es uns an nichts mangeln braucht. Danke ihm dafür, freue dich darüber. Sing ihm vielleicht auch Lieder, um dieser Freude auch wirklich einmal Ausdruck zu geben. Und vertraue auf die Verheißungen, die er gibt. Gott ist vertrauenswürdig. Wenn er uns eine Verheißung gibt, die in seinem Wort steht, dann hält er die auch ein. Er steht zu seinem Wort. Was er verheißt, das hält er. Wenn du dich fühlst wie in einem finsteren Tal, halte an ihm fest. Halte an seinen Verheißungen fest und er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen. Er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. Und was er, das gute Werk, in uns angefangen hat, das wird er zu Ende bringen bis auf den Tag Christi, wenn er kommt. Bete den Psalm 23. Lern ihn auswendig. Es können Hilfestellungen sein, wo du in deinem Leben auch an diesen Verheißungen wirklich festhalten kannst, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du dich in einem finsteren Tal fühlst. Gott ist barmherzig mit dir. Wenn du an den Sohn Gottes, wenn du an Jesus glaubst, vergibt er dir die Sünden und er wird dich retten. Er rettet dich. Das ist Gottes Barmherzigkeit. Und wenn du das erlebt hast, dann sei ihm dankbar für diese Barmherzigkeit. Und wenn du es nicht erlebt hast, dann wünsche ich mir, dass du auch diese Freude auch in deinem Leben noch erfahren kannst, dass du Jesus kennenlernen kannst und dass er dein Leben verändert. Und Ja, ich wünsche uns auch viel Freude noch im Nachdenken über Gottes Wort und Gottes Segen.